Liebe Gemeinde, die einen lieben sie, die anderen stehen auf Kriegsfuß mit ihnen. Die einen können sie, die anderen quälen sich ein Leben lang damit herum. Ja, Fremdsprachen. Fremdsprachen sind etwas Besonderes und ich sehe viele lachen hier. Das merken auch unsere Studenten, wenn sie mit ihrer Ausbildung beginnen. Einige bringen schon Latein mit. Die allermeisten müssen hier Griechisch und Hebräisch noch lernen. Ein früherer deutscher Außenminister hatte schon mit Englisch seine Probleme. Und von ihm ist der Satz überliefert: Es geht mir mit der englischen Sprache wie mit meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. In der Stadt Ephesus werden wir heute einige geheimnisvolle Leute kennenlernen, die dieses Problem nicht hatten. Von einem Moment auf den anderen reden sie in einer fremden Sprache, die sie vorher nie gelernt haben. Ja, sie predigen sogar kurzfristig in dieser Sprache. Das ist ganz erstaunlich. Wo kommen diese Leute her? Wo sind sie einzuordnen? Was ist da eigentlich passiert? Was hat das, was da geschieht, mit der christlichen Gemeinde zu tun? Und was geht es uns an? Letzten Sonntag hatten wir ja einige Mitarbeiter aus dieser Gemeinde in Ephesus kennengelernt, wenn Sie sich erinnern an das Ehepaar Aquila und Priscilla, zwei prächtige Leute, die ihr Haus geöffnet haben für viele Mitchristen, die sie begleitet haben und unter anderem diesen jungen Mann namens Apollos. Die haben den geschult und schließlich war er so gut ausgebildet, dass sie ihn von Ephesus nach Korinth schicken konnten, um dort in der Gemeinde mitzuhelfen, wo er dringend gebraucht wurde, dieser Apollos. Und währenddessen kommt Paulus nun wieder in Ephesus vorbei. Er befindet sich inzwischen auf seiner dritten Missionsreise. Und er wird jetzt, nachdem Apollos weg ist und in Korinth mitarbeitet, Paulus wird jetzt für längere Zeit in Ephesus Station machen. Und eines Tages begegnet er dort in Ephesus einer etwas seltsamen Truppe von etwa 12 Leuten. Da steht auch im Bericht richtig etwa 12. Also da geht's nicht darum, dass diese Zahl 12 nun etwas Besonderes Symbolisches wäre, sondern die Informationen, die Lukas hier hat, sagen, dass es etwa 12 waren. Und wir wollen sehen, was da passiert. Sie haben den Bericht vor sich. Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Liebe Gemeinde in Hannover, das Unbequeme an Predigtreihen ist, dass sie uns zwingen, den Prediger sowohl als auch die Gemeinde, uns auch unbequemen Themen zu stellen. Umstrittenen Themen, Fragen, die hoch umkämpft sind. Unser Text heute enthält einen solchen Sprengstoff. Bei diesem Thema, da prallen die Meinungen auch unter Christen hart aufeinander. Und auch unter solchen Leuten, die sich sonst in vielen Punkten einig sind. Auch unter solchen Leuten, die sich gegenseitig als Christen achten. Das will ich gleich vorweg sagen, mit aller Deutlichkeit. Der Knackpunkt dieses Berichts ist Vers 6. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf diese Männer und sie redeten in Zungen und weissagten. Weissagten muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie die Zukunft vorhersagten, sondern das Wort prophetoien, was da im Griechischen steht, kann auch heißen, sie verkündigten, sie predigten. Weite Teile der sogenannten Pfingstbewegung berufen sich auf diesen Text, um ihre Stufenlehre des Christseins damit zu begründen. Also sie sagen, bei der Bekehrung, da empfangen viele Christen den Heiligen Geist nur in einer begrenzten Weise Und um wirklich voll erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, braucht man nach der Bekehrung eine zweite sogenannte Erfahrung. Und sie nennen das die Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese zweite Erfahrung ist häufig von einem geheimnisvollen Phänomen begleitet, dem sogenannten Zungenreden oder der Glossolalie. Und das sind dann meistens spontan aus dem Menschen herausbrechende, unverständliche Laute, und das wird verstanden als Hinweis auf eine besondere Erfahrung mit Gott, als eine besonders spektakuläre und nahegehende Erfahrung mit Gott. Und die Folge dieser Stufenlehre ist, dass es Christen, ja, wenn man so will, erster und zweiter Klasse gibt, also Christen mit dieser Geisttaufe und Christen ohne die Geisttaufe. Und diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, werden dann dazu aufgefordert, sich danach auszustrecken, damit sie doch auch ein vollständig erfülltes Christenleben haben mögen. Das ist sehr grob zusammengefasst, die Lehre. Und eine Schlüsselstelle für diese Theorie, deswegen müssen wir heute darüber reden, ist unser Text. Dass man sagt, diese Leute in Ephesus, die waren Christen, aber ihnen fehlte noch so richtig der Heilige Geist. Und den bekamen sie durch die Handauflegung des Paulus, und dann folgte eben das Zungenreden und das prophetische Reden. Und wir müssen jetzt, um das zu klären, fragen, ist das wirklich so gewesen? Und selbst wenn es so passiert sein sollte, konjunktiv, soll das ein Modellfall für alle Christen zu allen Zeiten sein? Das müssen wir klären. Denn wir müssen ja uns persönlich dazu verhalten. Wonach sollen wir streben? Wonach sollen wir uns ausstrecken? Was sollen wir erwarten und was nicht? Und früher oder später wird jeder von Ihnen auf diese Frage stoßen, wenn er mit anderen Christen und geistlichen Bewegungen Kontakt hat. Die Frage ist, brauchen wir zusätzlich zur Bekehrung, also brauchen wir zusätzlich dazu, dass wir unser Leben an den Herrn Jesus Christus gebunden haben, ihn als unseren Retter anrufen, ihn als unseren König anerkennen, brauchen wir zusätzlich noch eine weitere Schlüsselerfahrung, wobei die Bekehrung gar nicht immer so eine einzige Erfahrung ist. Oft ist das ein Prozess, der sich über einen langen Zeitraum hinwegzieht, bis einer zu Jesus findet. Es kann aber auch an einem bestimmten Punkt passieren, das ist je nach Biografie ganz unterschiedlich. Aber die Frage ist, brauchen wir eine weitere Schlüsselerfahrung, eine sogenannte Taufe im Heiligen Geist? Viele Menschen glauben das. Sie sind unzufrieden mit ihrem geistlichen Leben. Sie sagen, ach, man müsste mehr Freude haben. Man müsste mehr mit Gott erleben. Es müsste prickelnder sein, das Christsein. Es müsste uns mehr in Schwung bringen. Es müsste uns häufiger einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Dann würden wir etwas davon spüren, dass Gott da ist. Und wenn manche dann diese Lehre, von der ich eben sprach, kennenlernen, sagen sie, vielleicht ist es das ja. Vielleicht sollte ich mich doch stärker danach ausstrecken. Vielleicht fehlt mir das ja wirklich. Es ist wichtig, dass wir das klären. Und dass jeder von uns dazu auch eine Position hat und weiß, wie soll ich persönlich damit leben? Sehen wir erstmal genau in dem Bericht, um was für Menschen handelt es sich hier, die dem Paulus in Ephesus begegnen. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, als Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Von Jüngern ist dort die Rede. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um echte Christen handeln muss. Ein Jünger ist erstmal ein Lernender, ein Nachfolgender. Und man muss sagen, jeder Christ ist ein Jünger, aber nicht jeder Jünger ist ein Christ. Genauso wie man sagen kann, jeder Fußballer ist ein Sportler, aber nicht jeder Sportler ist ein Fußballer. Es gibt ja auch noch Radfahrer und Handballer, wie wir zurzeit sehen, und vieles andere mehr. Also es gab auch im Neuen Testament neben den Jüngern des Herrn Jesus etwa Jünger der Pharisäer. Es wurde von Jüngern Johannes des Täufers gesprochen. Und sogar Jesus hatte einige unter seinen Jüngern, die keine wirklichen Christen waren, die sich als Leute erwiesen, die eine gewisse Zeit lang einigermaßen oberflächlich bei ihm waren und dann doch wieder weggehen. Das können Sie in Johannes 6, Vers 66 nachlesen. Da heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Also Jünger ist nicht unbedingt echter Christ. Wie steht es um die Jünger von Vers 1 hier? Paulus merkt irgendwie, dass etwas nicht stimmt bei denen im Hinblick auf das Christsein dieser Leute. Das hat er irgendwie herausgekriegt, wahrscheinlich im Gespräch. Und darum möchte er gerne wissen und verstehen, wie sie innerlich stehen, was sie wirklich glauben. Das möchte er gerne wissen. Er macht das nicht, um sie auszuschnüffeln, irgendwie aus Neugier, sondern er will ihnen ja gegebenenfalls helfen. Das tut er auch gleich, wie wir sehen werden. Paulus spürt eine geistliche Verantwortung, die Situation dieser Jünger zu klären. das ist eigentlich auch heute Morgen die Aufgabe dieser Predigt, die Situation derer, die sich für Jünger halten, zu klären. Wie steht es um ihr Herz? Was für eine Art von Jünger sind Sie? Bist du ein Jünger, der Jesus gehört, der ihm nachfolgt? Und dazu stellt Paulus denen eine Frage, die ist nicht als Fangfrage gedacht, sondern als Klärungsfrage. Er will wissen, was los ist mit denen. Und er fragt sie ganz schlicht, am Anfang von Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Dabei setzt Paulus eine Wahrheit voraus, die sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Gläubig werden und den Heiligen Geist zu empfangen, das ist normalerweise ein und derselbe Vorgang. Das ist nicht getrennt. Gläubig werden und den Heiligen Geist empfangen, dass Gott durch seinen Geist in uns wohnt und sein Wort verstehen lässt, uns beim Beten hilft und an Jesus glauben lässt. Gläubig werden und den Heiligen Geist empfangen, das gehört zusammen. Nur einige wenige Stellen, Epheser 1, Vers 13, da sagt Paulus, in Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Als ihr zum Glauben kamt, habt ihr den Heiligen Geist gekriegt. Das koinzidiert, das fällt zusammen. Oder Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das geht also zusammen. Johannes 7, 38, 39, 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle, sagt Paulus an die Christen, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Das ist die wirkliche Geisttaufe. Wenn wir uns bekehren, dass Gott jedem Christen seinen Geist schenkt und uns alle zu einem Leib zusammenfügt. Also zum Glauben kommen, den Heiligen Geist bekommen, das ist nicht voneinander zu trennen. Das ist die normale biblische Situation. Und darum, wenn Paulus Ihnen die Frage stellen würde, Ihnen jetzt die Frage stellen würde, bist du wirklich gläubig im Sinne der Bibel? Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Dann fragt er dich, hast du dich zu Jesus bekehrt? Das ist die Frage, die er dir stellt. Kannst du glauben, dass der Vater im Himmel dein Vater ist? Denn Paulus schreibt in Römer 8, Vers 15, ihr Christen habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen. Der Heilige Geist schenkt uns diesen Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das kannst du nur von Herzen tun, Gott als Vater anrufen, wenn du den Heiligen Geist hast. Paulus könnte dich auch fragen, folgst du Jesus Christus als deinem Herrn? Ist er dir das Wichtigste in deinem Leben? Darf er über dein Leben bestimmen und verfügen? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und Jesus den Herrn nennen, heißt nicht einfach mal zu sagen, Jesus ist der Herr, das kann ja jeder sagen. Sondern Jesus den Herrn nennen, heißt Jesus als meinen Herrn anerkennen, ihn zu ehren, ihn als meinen König anzubeten. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nennst du Jesus deinen Herrn? Ist er dein Herr? Kannst du Gott, den Vater, als lieben Vater voller Vertrauen anrufen? Gehört dein Leben Jesus? Das ist die Frage. Und genau diesen Punkt will Paulus mit den etwa 12 Jüngern dort in Ephesus klären. Das spricht er ganz direkt an. Und so offen und ehrlich, wie er gefragt hat, fällt auch die Antwort aus, Vers 2. Da sagt er, sagen die, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, ist ja interessant. Und das macht offensichtlich deutlich, dass sie noch nicht so weit vorgedrungen sind. Und um auf Nummer sicher zu gehen, schiebt Paulus noch eine zweite Frage nach. Er sagt, ja, worauf seid ihr denn getauft? Ja, auf Johannes den Täufer sind wir getauft. Haben wir den Bericht von Bruder Nordsieg eben nochmal in der Lesung gehört. Auf die Taufe des Johannes. Sie müssen wissen, zu der Zeit gab es unterschiedliche Taufen in Israel. Es gab die jüdische Proselytentaufe, also wenn jemand zum Judentum übertrat, dann wurde er getauft und tauchte sich selber unter bei der Proselytentaufe in der Regel. Es gab die Johannestaufe, es gab die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, also die Taufe der Christen. Und Paulus selbst gibt gleich die Erklärung, worin der Unterschied besteht. Er sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und er hat dem Volk aber gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Den braucht ihr, braucht Jesus, hatte Johannes selbst gesagt. Und die Taufe des Johannes, das war eine Bußtaufe. Damit reagierten die Leute auf die Bußpredigt des Täufers. Das war ein Bekenntnis der Demut, die Johannestaufe. Dass sie gesagt haben, ja, wir sind schuldig geworden vor Gott, wir geben das zu. Und zum Zeichen unserer Buße lassen wir uns taufen. Es soll anders werden mit unserem Leben. Wir warten auf den Messias. Wir brauchen einen Retter. Und um deutlich zu machen, dass wir das ganz ernst nehmen, lassen wir uns taufen. Das war die Johannistaufe. Das hatten diese Leute erlebt. Aber Johannes wollte noch mehr. Er wollte die Leute auf Jesus hinweisen mit dieser Taufe. Das war die große Mission von Johannes. Das ist Gottes Lamm. Er ist der Retter. Ihn braucht ihr, nicht mich. Und in anderer Situation hat Johannes gesagt, ich muss abnehmen, aber er, Jesus, er muss zunehmen, er muss immer größer werden, er muss immer bekannter werden. Ihn braucht ihr und niemanden sonst. Die Johannistaufe allein genügt nicht. Wenn Sie von Hannover nach Kassel fahren wollen, dann reicht es nicht aus, dass Sie sich ins Auto setzen, irgendwann mal auf die A7 kommen und dann bei Hildesheim, Drispenstedt am Rastplatz stehen bleiben. Das reicht nicht aus, dann sind Sie noch nicht in Kassel, sondern Sie müssen weiterfahren. Sie müssen durchfahren bis Kassel auf der A7, um wirklich anzukommen. Sie dürfen nicht in Hildesheim stehen bleiben. Dann kommen Sie nie nach Kassel. Und das war das Problem dieser Johannesjünger. Verstehen Sie, die waren auf halber Strecke stehen geblieben, obwohl die Auferstehung schon 20 Jahre zurücklag. Das Ganze hier spielt ja um das Jahr 50, 52, 53 nach Christus. 20 Jahre lag die Auferstehung schon zurück und sie hatten noch immer nicht den Weg zu Jesus gefunden, diese Johannesjünger. Die waren vielleicht irgendwann zu dieser Johannesbewegung dazugestoßen, aber sie waren nicht Christen geworden. Sie hatten nicht Jesus gefunden, nicht den Heiligen Geist bekommen. Sie waren im Alten Testament losgelaufen, aber sie waren noch nicht im Neuen Testament angekommen. Das war das Problem. Sie pflegten die Erinnerung an den Täufer. Aber sie beteten nicht zu dem Herrn Jesus. Solche versprengten Gruppen von Johannesjüngern gab es häufiger. Die hat man bis ins zweite Jahrhundert nach Christus hineingefunden. Ist hochinteressant. Eine ganz eigene Bewegung. Das Problem gibt es aber nicht nur bei Johannesjüngern. Dass jemand auf halber Strecke stehen bleibt. Dass jemand in Hildesheim stehen bleibt, obwohl er nach Kassel müsste. Dass jemand anfängt, sich für Jesus zu interessieren. Dass jemand anfängt, die Bibel zu lesen. Dass jemand anfängt, zum Gottesdienst zu gehen. Dass jemand anfängt, nach mehr zu fragen und dass er doch den Schritt zu Jesus nicht geht. Dass er immer bei einem gewissen religiösen Interesse stehen bleibt, dass er es schon irgendwie gut meint, aber dass er nie sein Leben an den Herrn wirklich ausliefert und nie sagt, Herr, du darfst über mich bestimmen, dir soll es gehören. Und so waren diese Johannesjünger im Alten Testament stecken geblieben. Sie warteten auf den Messias. Aber sie lebten nicht in einer persönlichen Beziehung zu dem auferstandenen Messias und Retter Jesus Christus, was möglich gewesen wäre. Sie hatten nicht den Heiligen Geist. Und Paulus sagt ihnen, was sie jetzt brauchen. Was ja auch das Anliegen Johannes des Täufers war. Er sagt, Leute, ihr habt euren Meister falsch verstanden, Vers 4 am Ende. Sie sollten doch an den glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich Jesus. An den sollten sie glauben, nicht weniger. Und da geschieht das Wunder. Diese Menschen nehmen das an, was Paulus sagt. Offensichtlich ziemlich schnell geht das bei denen. Sie bekehren sich zu Jesus. Sie werden dann gleich getauft. Sie hatten ja noch keine christliche Taufe, sondern nur die Johannistaufe. Sie werden gleich getauft. Ihr Name wird in einem Atemzug mit Jesus genannt. Seine Verheißung gilt für dich. Er ist auch für dich gestorben am Kreuz von Golgatha. Du darfst dich ganz persönlich auf ihn verlassen. Du gehörst mit ihm zusammen. Und dann gibt Paulus, der Apostel, dieser Gruppe noch eine symbolische Bestätigung. Schauen Sie mal genau hin, was er macht. Vers 6. Und als Paulus die Hände auf sie legte, er legt die Hände auf sie, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten Zungen und Weisheit. Verstehen Sie, das ist keine magische Kraftübertragung. Das darf man bitte nicht verwechseln. Das ist hier nicht gemeint. Keine magische Kraftübertragung. Sondern das ist ein Zeichen, eine zeichenhafte Bekräftigung, ein Symbol. Die Handauflegung ist das Zeichen der Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Ihr gehört zu uns und wir gehören zu euch und gemeinsam gehören wir Christus. Das macht er deutlich mit dieser Handauflegung. Ihr gehört auch zu der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Ihr steht jetzt auch unter dem Schutz dieses Herrn. Ihr dürft jetzt auch diesem Herrn dienen. Das ist hier gemeint. Und das war kurz vorher in Samarien ganz ähnlich geschehen, als die Samariter, diese Halbjuden, Christen wurden. Als diese Grenze zu den Samaritern überschritten worden war, da waren Petrus und Johannes, die Apostel, nach Samarien gekommen und hatten denen, die gläubig geworden waren, die Hände aufgelegt, um ihnen genau dasselbe deutlich zu machen. Ihr gehört dazu. Und schauen Sie, genauso macht es jetzt hier Paulus bei den Johannesjüngern in Ephesus. Aber hier passiert noch mehr. Es passiert noch etwas Unerwartetes, was so in Samaria nicht berichtet wird. Und dann folgt nämlich, sie redeten in Zungen und weissagten. Diese Männer reden in fremden Sprachen und sie prophezeien, wie man hier wörtlich übersetzen kann. Sie verkündigen, kann man auch sagen. Sie sprechen den Willen und das Wort Gottes aus. Sie loben den Herrn. Und hier versagt jetzt unser Vorstellungsvermögen. Wie muss man sich das denken? Vielleicht haben Sie davon gehört. Aus verschiedenen Kulten und Religionen ist ja bekannt, dass in der religiösen Ekstase die Menschen plötzlich unverständliche Laute von sich geben. Das gibt es bei Moslems, das gibt es bei tibetanischen Mönchen, das haben sie etwa bei den Exorzismen der Tongas in Afrika. Das ist nicht so spezifisch christlich, dass Leute in Ekstase unkontrollierte Laute von sich geben. Was ist hier passiert? Was geht hier vor in Apostelgeschichte 19? Und warum? Und was haben wir damit zu tun? Es ist jetzt an der Zeit, einige Fragen zu klären. Die erste Frage lautet, was ist das Wesen dieser Sprachen? Also erstens das Wesen der Sprachen. Da steht im Griechischen das Wort Glossa. Und Glossa ist das Wort für Zunge oder für Sprache, weil wir ja mit der Zunge auch sprechen. Und dieses Wort Glossa, das kommt schon ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte vor. Das erste Mal nämlich in Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag. Und dann wird es noch weiter erklärt durch das Wort Dialektos. Also das, was wir kennen für Dialekt. Juden aus aller Herren Länder am Pfingsttag in Jerusalem hören, wie die Jünger plötzlich in ihren jeweiligen Heimatsprachen sprechen. Es entsteht die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Das ist gemeint. Vielleicht erinnern Sie sich an den Pfingstbericht aus Apostelgeschichte 2, wo es heißt, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden, Apostelgeschichte 2, Vers 6. Und dann weiter, sie entsetzten sich und sagten, sind die da reden, nicht alle aus Galiläa? Also nach dem Motto, die können nicht mal richtig Aramäisch. Jetzt sprechen sie diese ganzen Fremdsprachen. Und dann werden die alle aufgezählt. Wie hören sich jeder in seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus, Provinz Asien, Phrygien und so weiter und so weiter und so weiter, Ägypten. Und die sprechen die Sprachen. Fehlerfrei. Plötzlich. Ohne sie in einem langen Studium oder in einem ausgiebigen Volkshochschulkurs jemals gelernt zu haben. Das passiert hier. Glossa, Dialektos. Und dann haben wir ein zweites Mal, dass das vorkommt in Apostelgeschichte 10. Sie erinnern sich vielleicht, die Heiden im Haus des Cornelius werden Christen, als Petrus dort predigt. Und nach ihrer Bekehrung zu Jesus fangen sie an, in diesen fremden Sprachen zu reden. Genau das Gleiche. Und Petrus wird dann später sagen, da passierte was Ähnliches wie bei uns zu Pfingsten. Sie reden plötzlich in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und der dritte Fall ist dann hier unser Fall in Apostelgeschichte 19. Eine Gruppe aus dem frühen Judentum, die Johannesjünger, finden zu Jesus, werden ebenfalls in die Gemeinde Jesu eingegliedert. Genauso wie vorher Cornelius und seine Leute. Und auch hier bekräftigt der Heilige Geist, dass es ganz im Willen Gottes geschieht, indem er den Beteiligten dieses spezielle Reden in fremden Sprachen schenkt und sie außerdem das Wort Gottes verkündigen, lässt sie weissagen. Sonst kommt das Sprachenreden an keiner weiteren Stelle in der Apostelgeschichte vor. Das ist ein hochinteressanter Befund. Also da wimmelt es nicht von Zungenreden oder Zungengesang in den Gemeinden, nur diese drei Fälle. Offensichtlich geht es in diesen drei Situationen um Fremdsprachen, die nicht gelernt wurden, sondern von den Betreffenden spontan gesprochen werden können. Und was ist diesen drei Situationen gemeinsam? Das ist ganz eindeutig. In jedem Fall handelt es sich um eine besondere Weichenstellung, um einen besonderen Schritt in der Heilsgeschichte, um eine Grenze, die überschritten wird, um einen heilsgeschichtlichen Übergang. Pfingsten? Ganz klar, da wird die Gemeinde geboren. Die Gemeinde Jesu Christi. Apostelgeschichte 10, die Heiden, Cornelius, römischer Hauptmann, sein Haus, kommen mit in die Gemeinde hinein. Apostelgeschichte 19, die Johannesjünger. Diese an vielen Stellen versprengten halbjüdischen Gruppen, die sich öffneten, die dem Johannes, dem Täufer, glaubten und nach dem Messias suchten, den er verkündigt hatte. Auch diese ethnisch-religiöse Gruppe findet jetzt in die Gemeinde Jesu hinein. Außerhalb der Apostelgeschichte, das ist auch interessant, kommt die Sprachenrede nur noch einmal im Markus-Evangelium vor, als Zeichen der Apostel und in 1. Korinther 12 bis 14. Und sonst nirgendwo mehr. Und an keiner anderen Stelle wird eine andere Definition als diese hier eingeführt, nämlich Fremdsprachen. Das ist das Wesen dieser Sprachen. Es handelt sich um Fremdsprachen. Jetzt müssen wir eine zweite Frage stellen. Wozu sollen diese Fremdsprachen dienen? Also nach dem Wesen fragen wir nach der Wirkung. Die Wirkung dieser Sprachen. Wozu sollen sie dienen? Was sollen sie bewirken? Welche Funktion sollen sie erfüllen? Warum macht Gott das in diesen speziellen Situationen so? Die Antwort setzt an bei dem, was Paulus in 1. Korinther 14, Vers 22 schreibt. Da sagt er, die Zungenrede ist ein Zeichen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Zungenrede ist ein Zeichen, das Gott gibt. Also, was heißt das? Ein Zeichen, das ist ein Symbol. Ein Symbol, das Gott schenkt, mit dem Gott einzelne Menschen oder einzelne Vorgänge beglaubigt und autorisiert. Mit denen Gott einzelnen Vorgängen und einzelnen Menschen seinen Stempel aufdrückt und sagt, jawohl, das ist von mir beglaubigt, made by God. Wie made in Germany. Pfingsten, da sagt Gott mit den Sprachen, die er schenkt, das ist wirklich meine Gemeinde, die hier gegründet wird. Die Apostel, die da sprechen, die verkündigen meine Wahrheit. Es ist richtig, es ist so von mir gedacht, dass die Gemeinde Jesu jetzt allen Völkern offen steht. Darum diese heidnischen Sprachen. Darum lässt Gott seine Botschaft hier in den Sprachen der Heiden verkünden und er beglaubigt das. Erstes Beispiel. Dann Apostelgeschichte 10 bei Cornelius, dem römischen Hauptmann. Da sagt Gott damit, es ist richtig. Es ist von mir gewollt, dass auch die Heiden in Gottes Familie aufgenommen werden. Es ist richtig, dass der Glaube an Jesus dafür ausreicht und nicht noch durch jüdische Spezialforderungen wie die Beschneidung ergänzt werden muss. Und darum lässt Gott sich hier in den Sprachen der Heiden loben, von diesen Heiden, die gerade bekehrt worden sind durch die Predigt des Petrus. Es ist richtig. Und dann Apostelgeschichte 19, unser Text. Da macht Gott deutlich, da beglaubigt er mit den Sprachen, ja, es ist richtig. Es ist richtig und von Gott gewollt, dass auch die Johannes-Anhänger, diese Juden, die nur die Taufe des Johannes kannten, dass auch die allein bei Jesus das ewige Leben und die vollständige Vergebung finden. Es ist richtig, dass sie damit in die weltweite Gemeinde Jesu aufgenommen werden. Es ist richtig, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Es ist richtig, dass sie auf diese Weise nachträglich in das Geschehen von Pfingsten hineingenommen werden. Deswegen ganz ähnliche Phänomene wie an Pfingsten. Und darum beglaubigt der Herr sie als Christen, diese Johannesjünger, diese ehemaligen Johannesjünger, indem er ihnen diese Fremdsprachen schenkt. Und sie dürfen sogar sofort in diesen fremden Sprachen seine Wahrheit verkündigen. Ein Zeichen. In allen Situationen geht es darum, sehen Sie das bitte ganz genau, durch diese auffällige Gabe der Sprachenrede etwas Neues zu beglaubigen. Das ist gewissermaßen Gottes Imprimatur, Gottes Siegel, Gottes Stempel, den er damit gibt. Und insofern ist es ein Zeichen für die bisher Ungläubigen. Es kommt dort zum Einsatz, wo eine neue Situation und wo neue Leute beglaubigt werden müssen. Und wenn Paulus einmal schreibt in 1. Korinther 14, Vers 18, dass er selbst häufig in Zungen redet zu dieser Zeit noch, dann kann man an seine Verkündigung gegenüber fremden Völkern denken, wo er offensichtlich auch plötzlich in diesen fremden Sprachen geredet hat. Was muss das für eine Aufmerksamkeit bewirkt haben, wenn dann plötzlich die Sprache dieser Leute redete und ihnen auf diese Weise die Wahrheit Gottes verkündet. Ein Zeichen, das Gott gibt. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion, eine Nebenfunktion, würde ich sagen. Solange die Bibel nicht abgeschlossen war, gebrauchte Gott das Zungenreden wohl auch, um neue Offenbarungen zu beglaubigen. Das geht hervor aus 1. Korinther 14, Vers 2, wo Paulus sagt, wer in Zungen redet, der redet im Geist von Geheimnissen. Und das Wort, was da für Geheimnisse steht, Mysterion, das beschreibt neue Offenbarungen, die Gott gibt. Also offensichtlich hat Gott zu dieser Zeit auch über die Zungenrede, die dann natürlich erklärt und ausgelegt werden musste, noch dazu beigetragen, seine Offenbarung zu vervollständigen. Aber die Gemeinde konnte natürlich von diesen Offenbarungen nur erbaut werden und profitieren, wenn jeweils gesichert war, dass ein zuverlässiger Ausleger da war, der das auch übersetzen und erklären konnte. Andernfalls, sagt Paulus, soll der Zungenredner im öffentlichen Gottesdienst schweigen. Er soll den Mund halten. Er soll nicht einfach losbabbeln, ohne vorher geklärt zu haben, ob es auch ausgelegt wird. Also das sind die beiden wichtigen Funktionen der Sprachenrede. Sie ist ein Vehikel der Offenbarung, die Gott dadurch gibt, solange die Bibel noch nicht abgeschlossen ist, und ein Zeichen der Beglaubigung für diese Umbruchzeit der Gemeinde. Ein Zeichen des Übergangs, das schon in der Bibel nur in ganz speziellen, seltenen Situationen vorkommt. Also, ich will ganz deutlich sagen, Apostelgeschichte 19 ist in keiner Weise ein Modellfall dafür, wie Menschen heute zum Glauben kommen. In keiner Weise ein Modellfall dafür, wie Menschen heute den Heiligen Geist erhalten. Und selbst wenn man das wollte, im Konjunktiv gesprochen, wäre das gar nicht möglich, ein verbindliches Modell aus der Apostelgeschichte abzuleiten. Das ging gar nicht. Warum? Weil die Apostelgeschichte uns gar kein einheitliches Modell liefert. Sondern die einzelnen Situationen sind so unterschiedlich. Sehen Sie es nur mal ganz kurz hier. Am Pfingsttag, die Apostel reden in fremden Sprachen und anschließend kommen 3000 Menschen zum Glauben ohne jede spektakuläre Begleiterscheinung. Sie hören das Evangelium, sie tun Buße, sie bekehren sich zu Jesus, sie empfangen den Heiligen Geist. Es geschieht wie bei uns heute, gar nichts Außergewöhnliches. So, dann Apostelgeschichte 8. Da kommen die Samaritaner dazu, die Halbjuden, die werden gläubig und getauft. Sie haben aber noch nicht den Heiligen Geist, als sie gläubig werden. Seltsam. Und dann kommen Petrus und Johannes, legen ihnen die Hände auf und dann empfangen die den Heiligen Geist. Aber es wird nichts von fremden Sprachen gesagt. Das passiert dann offensichtlich nicht. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 10. Petrus predigt ganz normal, die Heiden werden gläubig, sie empfangen zugleich den Heiligen Geist, sie reden selbst in fremden Sprachen und anschließend werden sie getauft. Also das ist umgekehrt. Bei Cornelius empfangen die erst den Heiligen Geist und werden dann getauft. Und im Unterschied zu Apostelgeschichte 8 bei Apostelgeschichte 8 ist von der Handauflegung die Rede und Apostelgeschichte 10 sagt nichts von einer Handauflegung. Und jetzt nehmen wir nochmal Apostelgeschichte 19, das ist nochmal wieder anders. Die Johannesjünger werden gläubig, die lassen sich sofort taufen. Da kommt also wieder die Taufe vor dem Geistempfang. Dann legt Paulus die Hände auf, sie empfangen den Geist und reden in Sprachen. Machen Sie sich mal eine Tabelle für jeden dieser Fälle. Und Sie werden sehen, es ist immer etwas anders. Es gibt gar kein einheitliches Modell, dass man sagen kann, auf diese Weise wird in der Apostelgeschichte der Geist empfangen. Mal kommt erst die Taufe und dann der Heilige Geist. Mal ist es umgekehrt, mal werden Hände aufgelegt, mal werden nicht die Hände aufgelegt, mal wird in Sprachen geredet, mal erfahren wir nichts davon. Es gibt kein einheitliches Modell. Also selbst wenn man wollte, könnte man aus der Apostelgeschichte dieses Modell gar nicht ableiten. Und interessanterweise wird nach Apostelgeschichte 19 zum Ende hin die Sprachenrede kein einziges Mal mehr erwähnt. Wir erfahren in allen Briefen nur von einer einzigen Gemeinde, in der sie praktiziert wurde, nämlich in Korinth. Und ansonsten kommt das Phänomen in den späteren Briefen bei Paulus nicht mehr vor. Es kommt bei Johannes überhaupt nicht vor. Es kommt bei Petrus nicht vor. Es kommt bei Jakobus nicht vor. Es kommt bei Judas nicht vor. Es kommt dort überall nicht vor. Und der normale biblische Weg, wie einer zum Glauben kommt, ist der, er hört auf das Wort Gottes durch eine Predigt oder dadurch, was er etwas liest oder dass er ein Gespräch führt. Das führt ihn zur Bekehrung. Er erkennt sich als Sünder vor dem Herrn. Er ergreift die Vergebung von Jesus. Und damit mit diesem ganzen Prozess zusammenfällt der Empfang des Heiligen Geistes. Ohne Handauflegung, ohne Sprachenrede, ohne jegliche spektakuläre Phänomene. Und nun frage ich Sie, wie kann man dieses allmähliche Verstummen der Sprachenrede schon innerhalb der Bibel, wie kann man das erklären? Die naheliegendste Erklärung ist die, es spricht vieles dafür, dass sie aufgehört hat, die Sprachenrede. Schon zu biblischen Zeiten. Und damit komme ich zum letzten Punkt heute Morgen. Wir fragen nämlich, wie ist das mit dem Wegfallen der Zungenrede? Also erstens das Wesen der Zungenrede, eine real existierende Fremdsprache, die jemand kann, ohne sie gelernt zu haben. Die Wirkung der Zungenrede, ein Zeichen der göttlichen Bestätigung für diese Übergangszeit. Und ein Weg für zusätzliche Offenbarung, solange die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Und jetzt drittens und letztens das Wegfallen der Zungenrede. Schauen Sie, wenn das stimmt, was wir über die Wirkung der Zungenrede gesagt haben, dann ist sie zum Ende des ersten Jahrhunderts auch nicht mehr nötig und heute erst recht nicht. Die Apostelzeit ist vorbei. Die Zeit des Übergangs ist vorbei. Die ganzen Beglaubigungen sind geschehen. Die Dinge sind klar. Und die biblische Offenbarung ist abgeschlossen. Das Zeichen hat seine Funktion erfüllt. Und deshalb sollte es uns nicht wundern, dass schon innerhalb der neutestamentlichen Schriften selbst das Zungenreden offensichtlich ausläuft. Die frühe Kirchengeschichte bestätigt diesen Befund eindrücklich. Da könnte man mal einen eigenen Vortrag drüber halten. Die spektakulären Gaben des ersten Jahrhunderts, auch das Zungenreden, hören allmählich auf. Es gibt im zweiten Jahrhundert nur einen ganz glasklaren Beleg dafür, dass eine gewisse Art von Zungenrede praktiziert wurde. Und wissen Sie, wo die sich findet? Bei den Montanisten. Und wer waren die Montanisten? Das waren Irrlehrer. Montanus behauptete von sich, er sei der Tröster, er sei der Heilige Geist aus Johannes 14. Montanus sprach Ich-Botschaften als göttliche Worte. Montanus redete in Ekstase. Montanus sagte von sich selbst, dass er wie unter einem Zwang stehen würde. Und dieser Montanus, der hatte zwei Prophetinnen, die hörten auf die wunderschönen Namen Priscilla und Maximilla. Und diese beiden, die kündeten das nahe Ende der Welt an. Und haben sie auch offensichtlich getäuscht. So, und in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang des Montanismus, da wurde offensichtlich, soweit wir aus den Quellen wissen, intensiv ein gewisses ekstatisches Babbeln als Zungenrede praktiziert. Und bei denen handelt es sich offensichtlich um einen Missbrauch, um eine falsche Lehre. Und hochinteressant, im 4. Jahrhundert schreibt Augustin im Rückblick, Augustin, der Kirchenvater im Rückblick, er sagt, das Zungenreden ist ein Zeichen, das eng mit der apostolischen Zeit verbunden war, sagt Augustin. Und er führt dann aus, es waren diese Wunderzeichen und das Zungenreden ihrer Epoche angepasste Zeiten. Sie dienten damals dazu, das Kommen des Heiligen Geistes den Menschen aller Sprachen anzukündigen, um zu beweisen, also zu autorisieren, dass Gottes Evangelium aller Welt gepredigt werden musste. Dieses Zeichen ereignete sich, um etwas zu beglaubigen. Danach verschwand es. So schreibt Kirchenvater Augustin im 4. Jahrhundert schon im Rückblick. Und in späteren Jahrhunderten ist das Zungenreden dann nur noch spärlich aufgetaucht, in einigen fragwürdigen und theologisch problematischen Gruppierungen. Und dann gab es zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Betonung spektakulärer Phänomene. Da wuchs dann die sogenannte Pfingstbewegung heran, inspiriert aus den USA unter anderem. Und die war dann gekennzeichnet von ekstatischen Begebenheiten, dass Menschen wie unter Zwang bestimmte Dinge meinten, tun zu müssen. Das haben sie dann in späteren Jahren bei dem sogenannten Toronto-Segen dann ja wieder erlebt, dass Leute wie unter Zwang lachen mussten, kreischen mussten. Es wurde dann als heiliges Lachen oder heiliges Schreien bezeichnet oder sich wie verrückt über den Fußboden rollten, wie von einer fremden Macht gesteuert. So teilweise gab es ähnliche Phänomene zum Beginn der Pfingstbewegung. Und dabei wurde, das ist auch noch wichtig, das Zungenreden meistens nicht einmal als Fremdsprache praktiziert, sondern als ein unverständliches Babbeln, das sei eine besondere Gebetssprache, sagte man dann, oder gar als gemeinsamer Zungengesang in einer Versammlung. Also ich habe das zum Beispiel in Washington erlebt, da hat uns der eine Musikpastor schon morgen gesagt, passen Sie mal auf, was dann heute Abend passieren wird. Ich habe ihn kritisch gefragt, er sagt, ja, und dann werden Sie sehen, dass Sie in Zungen singen. Ich würde sagen, wie machen Sie das? Er sagt, passen Sie mal auf, wie wir das machen heute Abend. Und dann fing er eben an, entsprechend auf dem Flügel zu spielen und die Leute allmählich in Stimmung zu bringen. Und dann ging es in den Reihen los und die Leute mischten sich in diesen Singsang ein mit unverständlichen Lauten und plötzlich schallte in der ganzen Versammlung ein seltsames Zungensingen, wie sie das nannten. Und sie glaubten dadurch, Gott besonders zu loben. Davon gibt es in der Bibel nichts. Davon wird in der Bibel nichts gesprochen. Aber wie begründen sie das dann? Wie begründen sie das zum Beispiel, dass das Zungenreden eine spezielle Sprache sei, dass man auch so singen könne? Manche sagen, ja, Gott hat mir das gesagt. Und du brauchst mir gar nicht mit der Bibel zu kommen. Ich weiß es besser, Gott hat zu mir gesprochen und das kannst du mir nicht wegnehmen. Also ganz, ganz subjektiv. Und manche sagen, ach, es tut mir gut. Wenn ich mal so ein Meeting mitgemacht habe, dann fühle ich mich wieder richtig erfrischt. Und wenn es mir gut tut, dann kann es doch nicht falsch sein. Und wieder andere versuchen, dieses Zungenreden als Gebetssprache etwa durch einige Verse aus 1. Korinther 14 zu erklären. Über dieses Kapitel müssen wir ein andermal ausführlich reden. Das können wir heute nicht mehr leisten, dann würde ihr Mittagessen ausfallen. Das kommt aber demnächst noch. Ich möchte heute nur noch auf einen Vers aus 1. Korinther 14 hinweisen, Vers 4. Da sagt Paulus, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und da haben viele gesagt, ja, dann ist das doch offensichtlich eine besondere Gebetssprache, mit der wir uns selbst erbauen können. Das ist doch der Beweis dafür, dass es das gibt. Aber was wird sonst in 1. Korinther 14 gesagt? Es wird gesagt, Leute, wozu sind die Geistesgaben da? dazu, dass die Gemeinde erbaut wird und nicht dazu, dass wir uns selbst erbauen, dass ich sage, es tut mir geistlich gut. Das wird ganz deutlich gesagt in 1. Korinther 14, die Gaben des Geistes dienen der Erbauung der Gemeinde. Und wenn Paulus dann sagt, wer in Zungen redet, der baut sich selbst, dann ist das nicht die Aufforderung, zur Selbsterbauung in Zungen zu reden, sondern dann ist das eine Kritik. Wenn du für dich selbst so ein Zungengebet betreibst, dass keiner versteht und möglicherweise du auch nicht genau verstehst und nur denkst, es tut dir gut, dann erbaust du nur dich selbst oder meinst dich selbst zu erbauen. Und das ist eine Kritik des Paulus, so wie das der Text nach meiner Überzeugung nahelegt. Und nicht eine Aufforderung, sich selbst durch Zungenrede zu erbauen. Wir werden darüber nochmal an anderer Stelle ausführlicher reden. Ich will nur deutlich machen, Geistesgaben sollen niemals zum Eigennutz verwendet werden, sagt 1. Korinther 14, sondern immer zum Nutzen der Gemeinde. Und übrigens gibt es gerade im 1. Korintherbrief, das müssen wir hier zum Schluss noch sagen, auch eine berühmte Stelle, die das Aufhören des Zungenredens ankündigt. Und das ist 1. Korinther 13, Vers 8. Da heißt es in Vers 8, die Liebe hört niemals auf, obwohl doch das Zungenreden aufhören wird. Und in Verbindung damit ist dann von zwei weiteren Offenbarungsgaben die Rede der Gabe der Erkenntnis und der prophetischen Rede. Das meint in diesem Falle offensichtlich, dass Offenbarungen zusätzlich gegeben werden. Das wird aufhören, auch das Zungenreden. Und die Frage ist, wann wird es aufhören? Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 10, wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Stückwerk aufhören. Man kann auch übersetzen, wenn das Vollständige kommen wird, wird das teilweise aufhören. Und wann wird das sein? Manche haben das so verstanden, haben gesagt, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann ist das Vollkommene da. Aber der griechische Begriff, der hier für vollkommen steht, teleion, meint eher, dass das Ausgereifte, das Vollständige. Und Paulus verwendet diesen Begriff in der Regel wofür? Er verwendet ihn für Zustände, die noch vor der Wiederkunft Jesu liegen. Also wenn Paulus von Teleion spricht, beschreibt er in der Regel etwas, was nicht sozusagen am Ende erst kommt, sondern was noch in dieser Zeit geschieht, noch vor der Wiederkunft Jesu. Damit meint er nicht perfekt, sondern ausgereift. Also wenn Paulus etwa von gereiften Christen spricht, dann kann er Teleion verwenden. Oder wenn Paulus von Leuten spricht, die eine gewachsene Erkenntnis von Gottes Willen haben, die das immer mehr Schritt für Schritt begriffen haben, dann kann er von Teleion sprechen, ausgereift, zum Ende gebracht. Oder wenn Paulus von einer konsequenten Hingabe an Christus spricht, in die ein Mensch hineingewachsen ist, dann kann er von Teleion reden. Also etwas ist ausgereift als Ergebnis eines allmählichen Wachstums. Und schauen Sie, genau das ist mit der schriftlichen Offenbarung Gottes geschehen. Sie ist immer mehr gewachsen, ausgereift. In der neutestamentlichen Zeit war sie ja noch nicht fertig und es kamen immer mehr Schriften dazu, immer mehr einzelne Offenbarungen, immer mehr Texte, sodass Schritt für Schritt diese vollständige Offenbarung Gottes zustande kam, in der alles enthalten ist, was wir brauchen, um Christus in dieser Zeit so weit zu erkennen, wie Gott uns das schenken will. So. Auch zur Zeit des 1. Korintherbriefes war die Bibel ja noch nicht fertig. Da gab es diese Offenbarungen noch. Da war das noch nicht abgeschlossen. Aber dann zum Ende des 1. Jahrhunderts war dieser Prozess ausgereift. Seitdem liegt Gottes schriftliche Offenbarung abgeschlossen vor. Und darum sind diese übernatürlichen Gaben, die diesen Prozess begleitet haben, überhaupt nicht mehr erforderlich. Und deshalb spricht sehr vieles dafür, dass 1. Korinther 13, Vers 10 sich wirklich auf die vollständige Christus- und Gemeindeoffenbarung bezieht, die Gott uns in der Bibel gegeben hat. Die Liebe hört niemals auf, obwohl doch das Zungenreden aufhören wird. Wann? Wenn das Vollständige kommen wird, wird das teilweise aufhören. Und diese Ankündigung hat sich zum Ende des 1. Jahrhunderts erfüllt. Und damit hat das Zungenreden aufgehört. Woher kommt denn das heutige Zungenreden, wenn das richtig sein sollte, dass es nicht vom Heiligen Geist kommt? Ich denke, bei manchen ist das einfach ein erlerntes Verhalten. Viele sagen, du kannst das lernen, mach mal mit beim Seminar und stimme mal ein bisschen in das ein, was du hörst und irgendwann wirst du es auch selber können. Das ist eine Möglichkeit. Das ist ein erlerntes Verhalten. Es kann auch sein, dass das hervorgerufen ist durch bestimmte psychologische Mechanismen. Dass in bestimmten Situationen so etwas ausgelöst wird und das, was eigentlich eine psychologische Reaktion ist, jemand für eine geistliche Wirklichkeit hält. Es kann auch, und ich sage das mit großer Vorsicht, aus dämonischen Quellen stammen, denn es gibt in falschen Religionen ekstatische Rede. Wissen Sie, worin die Gefahr dabei besteht? Die Gefahr besteht in der Passivität. Dass gesagt wird, lass dich gehen, gib dich ganz hin, kontrolliere es nicht, lass es einfach mit dir geschehen. Schalte gewissermaßen dein Denken aus, blockiere das nicht durch deinen kritischen Geist, lass es reinkommen, setz dich da rein und gib dich dieser ganzen Atmosphäre hin und lass es gewissermaßen in dich eingehen. Und das ist die große Gefahr. Die Bibel macht immer deutlich, dass wir nicht unseren Verstand ausschalten sollen, dass wir nicht unser Bewusstsein ablegen sollen und zurückdrängen sollen, sondern Gott redet uns immer an durch sein Wort. Er appelliert an unser Denken, an unseren Willen. Und wenn wir gewissermaßen in diese Passivität eintauchen, dann können alle möglichen Einflüsse auf uns einströmen, ohne dass wir das in irgendeiner Weise korrigieren und kontrollieren könnten. Deswegen ist hier wirklich große Vorsicht geboten. Bei aller Kritik möchte ich aber doch eines auch noch sagen. Wir wollen unsere Mitchristen, die diese Fragen teilweise anders sehen, nicht verurteilen. Wir wollen ihnen auch keine falschen Motive unterstellen. Auch nicht jeder, der sagt, es gibt heute noch Zungenreden, teilt beispielsweise die Auffassung, dass der Toronto-Segen in Ordnung gewesen wäre. Nicht jeder, der sagt, es gibt heute noch dieses Reden in fremden Sprachen, behauptet auch, dass dieses ekstatische Babbeln von Gott wäre. Also wir müssen aufpassen, dass wir unseren Mitchristen da nicht Dinge unterstellen, die sie nicht sagen. Und es gibt unter denen, die sich zur Pfingstbewegung rechnen, viele wirklich aufrichtige und hingegebene Christen, die das sehr ernst meinen. Ich bin trotzdem überzeugt, dass sie an dieser Stelle fundamental irren und auch manches an Schaden anrichten. Aber wir wollen da wirklich die Sache und die Person unterscheiden. Ich sprach vor einiger Zeit mit einem jungen Mann, den ich seit vielen Jahren sehr gut kenne. Ein ernster, missionarischer, aufrichtiger junger Christ, der wirklich das Wort Gottes liebt und der trotzdem an diesen Punkten sich zu einer Position entwickelt hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Und wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt. Ich habe ihm auch gesagt, ich mache mir an der Stelle Sorgen um Sie. Und lassen Sie uns da im Gespräch bleiben und passen Sie auf, wo Sie da hineingeraten. Das kann eine Eigendynamik entwickeln. Und darum möchte ich am Schluss nochmal sagen, warum diese Frage auch seelsorgerlich so wichtig ist, warum wir nicht einfach sagen können, naja, wir übergehen diesen Abschnitt Apostelgeschichte 19, 1 bis 7, das ist eben geistliche Geschmackssache und die einen sehen es so und die anderen sehen es so und das ist sowieso so kompliziert, also lassen wir das Ganze einfach sein. Warum das nicht geht? Es geht deshalb nicht, weil hier ganz viel Gefahr von Täuschung und Verführung besteht. Und ich weiß von manchen Christen, die sich für diese Bewegung geöffnet haben, voll guten Willens, und die dadurch massiv in ihrem Glaubensleben beschädigt worden sind, die dadurch von der Bibel weggezogen worden sind, die dadurch auch in schlimme seelische Krisen hineingeführt worden sind. Ich weiß genug, was da mit Menschen passiert ist, um diese Sache nicht einfach so locker als Geschmackssache abtun zu können. Und wissen Sie, oft sind Menschen besonders anfällig, wenn sie ohnehin schon seelisch angegriffen sind oder wenn sie in einer Notzeit vielleicht eine gewisse seelische Instabilität haben, dann öffnen sie sich oft besonders schnell für diese Dinge. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass dieses emotionale Erlebnis, was einem da versprochen wird, dass dieses emotionale Erlebnis verwechselt wird mit einer Gotteserfahrung. Man verwechselt Seelisches mit Geistlichem. Und man übersieht, dass es bestimmte ekstatische Erfahrungen auch in total heidnischen, ja, okkulten Kreisen auch geben kann. Die Tatsache, dass mich da etwas antörnt, dass mir da etwas eiskalt oder feuerheiß über den Rücken läuft, ist nicht ein Ausweis dafür, dass Gott da handelt. Da können auch ganz andere Kräfte und Mächte am Werke sein. Und es kann auch viel an Selbsttäuschung und Einbildung dabei sein. Und wie gesagt, das Problem der Passivität. Unterschätzen Sie das bitte nicht. Öffnen Sie sich niemals für Einflüsse, die Sie nicht bewusst kontrollieren können. Es ist gegen das Wort Gottes, den Verstand und das Denken und den Willen auszuschalten. Es ist gegen das Wort Gottes. Und oft führen diese Erfahrungen und Konzentrationen auf das Spektakuläre auch dazu, dass Menschen vom Wort Gottes abgelenkt werden, dass sie immer nach dem neuen Kick suchen, dass sie da, ach, so langweilig, die Bibel zu studieren und da so Wörter miteinander zu vergleichen und zu lesen und zu fragen. Ich will, dass die Post abgeht. Ich will in Stimmung gebracht werden. Dann erst fühle ich mich Gott nahe. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Täuschung, die der Manipulation Tor und Tür öffnet. Wir wollen das am Ende sehr deutlich sagen. Viele Menschen hungern nach echter Gotteserfahrung. Und das ist ein guter Hunger. Nicht nach gefühlsmäßiger Manipulation, sondern sie hungern danach, den lebendigen persönlichen Gott immer besser kennenzulernen, sich auf seine Treue immer mehr verlassen zu können, auch mitten im Alltag wirklich seine Führung zu erleben und zu merken, dass sie im Glauben an diesen Herrn wachsen. Wo können wir diese echte Gotteserfahrung finden? Ich will Ihnen sagen, wo wir sie finden, allein bei Jesus. Allein dadurch, dass wir in der Verbindung zu unserem Herrn wachsen. Und deshalb hat ja Paulus den Johannesjüngern auch dann nicht über den Heiligen Geist gepredigt, sondern worüber hat er gepredigt? Über Jesus. Er hat sie auf Jesus hingewiesen, hier Vers 4. Sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Das ist der Weg auch für uns. Dass wir den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Und das ist am Schluss meine Frage an Sie. Kennen Sie Jesus? Lebst du in dieser persönlichen Verbindung mit Jesus? Nimmst du jeden neuen Tag aus seiner Hand? Stellst du deine Wege unter seinen Schutz? Fragst du für deine Entscheidungen nach seinem Willen? Suchst du ihn immer besser kennenzulernen, hier in seinem Wort, wie er das versprochen hat? Es geht nicht um spektakuläre Erlebnisse, sondern es geht darum, dass dein Leben ihm gehört. Und dann wird er dich durch dieses Leben führen und du wirst seine Nähe und seinen Trost erfahren und er wird dich niemals loslassen. Und du wirst nicht immer geistlich high sein. Du wirst nicht immer auf einer religiösen rosa Wolke durch das Leben schweben. Aber du wirst dich gehalten und geborgen wissen. Und du wirst eine Freude kennenlernen, die dir niemand sonst schenken kann als allein Jesus. So wie jener junge Mann, mit dem ich gestern gerade wieder telefoniert habe. Ich kannte ihn von meiner früheren Gemeinde, wo ich noch ein ziemlich junger Pfarrer war. Wir waren uns mal begegnet und dann kam er von Zeit zu Zeit wieder. Er hatte viele seelische Probleme, er hatte Depressionen, er wurde an vielen Stellen mit dem Leben nicht fertig. Und eines Tages warf er sich vor den Zug, ganz in der Nähe bei uns am Bahndamm. Und ich werde das nie vergessen, wie sein Vater, der eigentlich nicht zu unserer Gemeinde gehörte, weinend ins Pfarramt kam und sagte, es ist alles vorbei. Fahren Sie mit mir ins Krankenhaus. Und dann fuhren wir da und kamen in die Intensivstation, wo dieser junge Mann mit seinen zerstörten Beinen lag und einem schwer verletzten Gesicht und wo wir nicht wussten, wie viele Tage er noch erleben würde. Und in den nächsten Monaten und Jahren blieb es eigentlich nur für ihn zu beten. Die Gemeinde hat gebetet. Wenn wir abends mit den Kindern, die waren ja damals noch ziemlich klein, beteten, haben wir immer wieder und die Kinder auch gebetet für diesen jungen Mann. Und ich muss zugeben, ich habe mit kleinen Glauben gebetet. Ich habe gesagt, ja, es ist gut, auch wenn die Kinder lernen, treu für jemanden zu beten. Aber ich habe so wenig damit gerechnet, dass der Herr aus diesem Leben noch etwas machen wird, obwohl ich natürlich theoretisch wusste, dass er das kann. Und dann hat Jesus es geschenkt, dass er Schritt für Schritt immer mehr aus diesem tiefen Loch herauskam. Es ging nicht ohne Rückschläge, ganz klar. Aber es ging stetig voran. Er lernte den Herrn kennen. Und er lernte durch Jesus Gott, den Vater im Himmel, kennen und ihm vertrauen. Und dann wollte er lesen. Er wollte in der Bibel lesen. Wir waren dann schon weggezogen, CDs haben von den Predigten, die ich an anderer Stelle gehalten habe. Er wollte ein Andachtsbuch haben. Und es ging immer weiter, immer weiter. Und man merkte, wenn man mit ihm sprach, er verstand immer mehr von Gottes Wahrheit. Er konnte auch Zusammenhänge durchschauen, obwohl er nun wahrlich kein Intellektueller war, dieser junge Mann oder ist. Er hat so viel begriffen und er hat eine Liebe zum Herrn wirklich bekommen. Und erst kürzlich hat er meiner Frau am Telefon sinngemäß gesagt, wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich so zum Glauben gekommen wäre, wenn ich meine beiden Beine noch hätte. Verstehen Sie, er hat Jesus finden dürfen. Das ist die größte Erfahrung, die wir in diesem Leben machen können. Und als wir gestern miteinander sprachen, habe ich ihm gesagt, bet für mich. Ich habe eine schwierige Predigt morgen zu halten und sie ist noch nicht fertig. Bete dafür. Und er hat gesagt, ich werde es gleich machen. Der Herr hat diesen Menschen verändert und er hält ihn fest und er bringt ihn ans Ziel. Und das ist die größte Erfahrung, die größte geistliche Erfahrung, die wir in diesem Leben machen können. Dass wir zu Jesus finden. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns nicht nach spektakulären Geisterfahrungen streben, sondern lasst uns danach streben, dass wir unseren Herrn immer besser kennenlernen und ihm immer mehr vertrauen. Und dazu hat er uns sein Wort gegeben, Und er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, durch den er uns dieses Wort aufschließt und verstehen lässt. Und so ist er wirklich bei uns, unser Herr, jeden Tag. Und das ist genug. Und das reicht, um sicher ans Ziel zu kommen. Häng dich allein an Jesus. Amen.